Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas. Ich wollte gerade sagen, guten Abend, aber so spät ist es auch noch nicht.
Nein, ist es noch nicht, nein.
Nein, wir sind ja sehr, sehr flexibel mit unseren Aufnahmezeiten. Ein Satz, den ich auch des Öfteren hier erwähne, fällt mir gerade auf. Immer wenn ich so Standardfloskeln einstreue, dann merke ich, dass sich irgendwie in meinem Gehirn ein kleines rotes Lämpchen anmacht, so nach dem Motto, das sagst du aber auch öfter mal. Immerhin ja, merke ich es noch.
Regelmäßig, ja.
Ja, ja, regelmäßig. Hm. Immerhin merke ich das noch, dass ich mich wiederhole. Hm? Gibt ja Leute, die merken das noch nicht einmal. Aber trotzdem mache ich es. So ist es. Gut, wir sind...
Apropos, etwas off-topic, etwas off, beziehungsweise ist noch nicht mal off-topic, aber out of the left field, wie man so schön sagt. Eurobike ist ja dieses Wochenende. Hast du da ein bisschen was mitgekriegt?
Ich habe ein bisschen auf Instagram verfolgt, was da so los ist.
Ah, okay. Mhm. Okay, aber da wird ja wahrscheinlich auch das eine oder andere reingespielt worden sein. Also ich habe mir einen riesen Lesekatalog hier angelegt mit Neuigkeiten, gerade im E-Bike- und Motorenbereich. Shimano hat ja auch ein paar Sachen da noch gezeigt. Aber gerade im, und ich muss ja sagen, ich fahre heute nicht mehr so viel Fahrrad wie früher. Ja. Mhm. Auch mit dem E-Bike aktuell jetzt nicht mehr so viel wie letztes oder die letzten Jahre. Und ich komme ja, wie gesagt, das ist ja auch Mountainbike, was ich jetzt die letzten Jahre immer gefahren bin. Und ich komme ja eigentlich aus dem Straßenbereich, Rennradfahren. Und gerade da habe ich ein paar Sachen gesehen auf der Eurobike, wo ich gesagt habe, kommt jetzt für mich nicht mehr in Frage mit Rennrad, aber sehr interessant generell, weil wir da mit elektrischer Unterstützung bzw. neue Elektromotoren haben, wo wir an Gewichten unter 10 Kilo und um die 8 Kilo kratzen. Mhm. Und das für, wie gesagt, Unterstützung ist immer die Frage Watt und Newtonmeter, beziehungsweise wie groß ist der Akku, was kannst du da an Unterstützung kriegen, das geht ja da hauptsächlich um Berganfahrten und sowas, ja, nicht unbedingt jetzt um da Strecke in der Gerade zu machen. Das sind schon Zahlen, die klingen sehr verlockend. Also wenn du da so ein Rad hast mit Unterstützung für, also wie gesagt, um die 8 Kilo und dann gab es ein, zwei Prototypen, die da noch etwas drunter gelegen haben, ja, oder nee, stopp, 8,5 Kilo und die Prototypen waren irgendwas um 8 oder leicht drunter, so war es. Mhm. Also das finde ich schon sehr interessant, vor allem optisch nicht unbedingt jetzt so direkt ersichtlich, sehr minimalistisch, was Aufbau und Bedienung betrifft, also holla die Waldfee. Also wie gesagt, der Katalog ist jetzt mittlerweile ganz stark angewachsen und das geht ja noch bis morgen, gell? Dieses Wochenende. Ja, genau, bis 29.
Ja, kann sein, ja.
Und bin mal gespannt, was da noch kommt. Beziehungsweise, wie viel Lesestoff ich mir dann noch zusammenklicke, den ich dann doch ein bisschen kürzen muss, weil es nimmt ja dann doch etwas überhand gerade. Aber ich fand es jetzt von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, eine sehr spannende Eurobike. Also für mich in dem Bereich, ja.
Ja, also ich habe auch gesehen, dass die großen Fahrraddistributoren auch eine relativ gute Berichterstattung machen, gerade auf Instagram. Da habe ich also meine ganzen Informationen hergeholt. Die schicken da den rasenden Reporter über die Messe und zeigen, was da so Neues gibt. Auch speziell von den Komponentenherstellern. Bosch hat ja eine komplett neue Motorserie vorgestellt und so. Nur aktuelle Modelle ihrer Motoren und da sieht man natürlich auch, was in dem Bereich so das Maß der Dinge ist, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist schon hochinteressant, was Bosch da gemacht hat. Ja. Aber so Detaillösungen im Bereich Reifentechnik, Schwalbe hat da interessante Dinge vorgestellt oder Ventiltechnik etc. Das sind so Kleinigkeiten, die aber dazu beitragen, dass man schon im Gesamtpaket ein hervorragendes Fahrrad auf die Beine stellen kann oder auf die Räder stellen kann.
Also wie gesagt, sehr interessant, spannend. Also ich bin mal gespannt, was da, ja okay, so viel wird jetzt wahrscheinlich an heißen Eisen nicht mehr kommen, aber wie gesagt, da hat sich genug Lesestoff angesammelt bei mir. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt, da werde ich mich mal ein bisschen mehr einlesen. Aber so viel dazu. Und noch eine Sache, bevor ich es vergesse. Vielen Dank an den Hörer. Ich werde jetzt den Namen mal nicht nennen, der per PayPal in die PayPal-Kasse geschmissen hat.
Mhm, okay.
Vielen Dank nochmal dafür. Hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, man weiß ja nie, ob dann die Leute auch genannt werden wollen. Deswegen mal kein Name. Ich denke mal, der Hörer weiß, wer gemeint ist. Also von daher nochmal Dankeschön dafür.
Das ist sehr schön. Ja, das ist ganz gut, wenn uns jemand was in die Kasse wirft, weil es kam ja auch gerade, wir hatten das in der letzten Folge erwähnt, die Jahresabrechnung von unserem Anbieter oder von unserem Podcast-Hoster. Und wenn das dann so immer so als komplette Jahresrechnung kommt, das haut dann schon so ein kleines Loch in die Podcast-Kasse. Gerade weil unsere Werbeeinnahmen dieses Jahr wirklich so ein bisschen zurückgegangen sind, ist es schon schön, wenn uns da was in die Kasse geworfen wird.
Das, genau, jeder Cent ist da sehr gerne gesehen.
So ist es, richtig, genau. Ja. Aber allgemein ist der Werbemarkt ja zurückgegangen. Wir wollen jetzt hier nicht jammern, das war jetzt nur eine Feststellung und das soll auch nicht nach Betteln klingen. Das ist halt nur die Ist-Situation, wie gesagt. Bei uns sieht es werbetechnisch oder auch bei vielen anderen sieht es
werbetechnisch. Ich wollte gerade sagen, nicht nur bei uns.
Nicht so gut aus, aber wir merken das dementsprechend auch. Und gerade bei uns, wir sind ja noch ein bisschen mehr davon betroffen, weil wir ja sehr wählerisch sind, was unsere Werbekooperation anlangt. Da fällt das bei uns ein bisschen mehr ins Gewicht. Gut, das so zum Stand der Dinge, wie es bei uns in der Portokasse aussieht. Gut, dann lass uns versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Und wir hatten vor 2 oder 3 Folgen über die Probleme bei der Firma Anker gesprochen, dass es da eine Rückrufaktion gibt. Das hat sich damals nur auf die Staaten bezogen. Aber ich habe ja schon so angemerkt, naja, das könnte auch eventuell nach Europa oder nach Deutschland rüber schwappen. Und es hat sich bewahrheitet. Es gibt mittlerweile auf der deutschsprachigen Anker-Seite ein Support-Dokument oder eine Seite, die dort eingerichtet worden ist, dass auch deutsche Produkte oder europäische Produkte betroffen sind. Und hier sind es sogar noch mehr Produkte, als es der Fall in den Staaten gewesen ist. Hier sind es 4 Powerbanks, die von der Rückrufaktion betroffen sind, und da kann man überprüfen, ob eventuell seine Powerbank oder seine Charge auch darunter fällt. Also Obacht, und wir verlinken das Dokument in den Shownotes, da kann man halt nachschauen, ob man betroffen ist. Ja, Anker hat im Moment so ein paar Probleme an der Backe. Ich hoffe, das bezieht sich dann wirklich nur auf Powerbanks und es wird sich nicht irgendwann auch auf die großen Solix-Haus-Powerbanks beziehen für ihre Balkonkraftwerke. Weil da, denke ich, ist die Gefahr natürlich wesentlich brisanter als bei so kleineren Powerbanks. Wenn dann irgendwann mal die Gefahr besteht, dass dann so ein kleines Hauskraftwerk oder so eine kleine Hausanlage anfängt zu brennen oder dass die Option besteht, dann wird das im wahrsten Sinn des Wortes ein ganz heißes Eisen.
Apropos Balkonkraftwerk, hast du dir eigentlich mittlerweile was installiert?
Das ist ein Dauerbrenner-Thema.
Ja, weil wir hatten nämlich, glaube ich, schon mal, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder ob wir so drüber gesprochen hatten, weil ich hatte da nur noch was im Ohr, weil ich hatte jetzt auch mal überlegt, eventuell mal was zu testen. Um mal zu gucken, wie das sich hier das bei uns halt im Haus und mit unserem Stromnetz da verhält, dann, wenn wir das installieren. Weil Freunde von meiner Frau fahren jetzt in Spring und haben sich auch hier so Balkonkraftwerke, beziehungsweise eins installiert, ich glaube 2 Panels waren es, und hauen den Strom in den Spring direkt rein. Was heißt direkt, aber in den Spring rein. Und sind da ganz zufrieden mit ihrer Lösung, die sie da haben. Ja.
Also ich bin immer noch in der Findungsphase, weil das ist ja ein sehr, sehr tiefes Feld. Das Problem ist halt auch, dass ich nicht abhängig sein möchte von irgendeinem Anbieter oder von deren Cloud. Und wenn man das halt so machen möchte, wie ich mir das vorstelle, dann kommt man nicht drum herum, sich aus vielen Bereichen was zusammenzustellen. Also ein Panel, einen speziellen Wechselrichter und das Ganze dann halt auf eine eigene, in Anführungsstrichen, eigen zusammengestellte Lösung zu gehen. Und deswegen bin ich da noch nicht zum finalen Entschluss gekommen.
Okay.
ist halt auch nicht so trivial, wenn man da sich so ein bisschen tiefer reindenkt. Wenn man sich das Ganze sehr einfach macht und man nimmt dann so eine Komplettlösung, dann ist das wohl auch nicht das Thema. Aber ich habe ja das Problem, dass ich mich in gewisse Dinge immer so tief reindenke, gerade auch, weil ich unabhängig sein möchte von fremden Infrastrukturen. Das ist ja so mein Problem, was ich habe.
Ja, also ist für die Apokalypse auf jeden Fall gut gedacht, ja.
So weit denke ich jetzt nicht. Ich denke halt nur einfach an die Langlebigkeit der Produkte. Ja. Und wenn dann irgendwann mal die Firma nicht mehr existiert und man ist abhängig von der...
Wenn man überlegt, was ja da gerade wie das so der heiße Scheiß war, was da für Angebote aus allen Ecken auf einmal kamen, ja.
So ist es. Und wie gesagt, so ein Solarpanel, das kostet ja nichts mehr, in Anführungsstrichen. Die sind ja mittlerweile sehr günstig geworden. Die interessante Sache ist ja halt das Speichermanagement den Strom, den man geerntet hat, halt dementsprechend auch zu speichern. Und das ist der Knackpunkt, wo ich wirklich noch am Suchen bin und machen bin, was für mich da optimal ist für die ganze Geschichte.
Okay, gut, nee.
Aber ich bin dran, okay. Das ist bei mir ein Dauerbrenner-Thema. Natürlich wäre es jetzt optimal, bei den Wetterbedingungen da was am Start zu haben. Aber nun, man kann nicht alles haben.
Bei uns im Kreis gibt es jetzt das erste Projekt, beziehungsweise der erste Bauherr, der auch im Zaun Module verbauen will.
Es gibt ja Module, die beidseitig Sonne tanken können. Das ist halt, wie gesagt, auch eine Lösung. Hat natürlich den Vorteil, man kann sie schnell sauber machen, weil man sollte sie natürlich regelmäßig reinigen, um die optimale Leistung zu haben. Wenn man sich das Ding auf das Dach knallt, ja, ist das mit den Reinigen eventuell nicht so einfach. Technische Hilfsmittel wie Teleskopstangen oder sowas. Ne?
Da gibt es ja auch wieder hier wie für einen Pool. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Da habe ich ja auch schon mal geguckt, als wir hier so die ersten Planungsschritte für eine Solaranlage hatten, habe ich ja auch mal geguckt, wie kriegst du die Dinge bei mir, weil ich habe ja das Problem mit dem Dach, mit der Höhe und alles, ja. Wie kriegst du das dann eventuell sauber und Kram, ja? Da gibt es schon ein paar nette Lösungen, aber es sollte eigentlich nur eine kurze Frage sein. Jetzt haben wir da auch schon wieder
ein paar Minuten
drüber gesprochen.
Ist ja auch technisch gesehen kein Thema, was ja nicht unbedingt reingehört.
Ne? Nee, vor allem, ich finde es halt sehr spannend und vor allem die Einschläge kommen halt immer näher und wie gesagt,
klar.
Ich habe den Gedanken ja auch schon länger und muss mal gucken. Ja. Also Interesse hätte ich da schon dran, allein schon, weil das ist auch wieder so ein Ding, was so ein bisschen man bastelt. Und Spieler, in Anführungszeichen, Herz da wieder ein bisschen beschäftigt, wo ich schon wieder ein bisschen Lust auch auf Technik kriege. Ja, und wird mir, denke ich, schon Spaß machen, aber erstmal noch ein bisschen einlesen ins Thema.
Ja, so ist es. Und nachdem ja die Otto-Normal-Anwender von der Strompreissenkung nicht viel mitbekommen werden, ist das Thema immer noch brandaktuell. Ne? Aber das ist ja ein anderes Thema.
Ja.
Gut, also, dann lass uns doch mal über iOS 26 der Beta 2 sprechen. Apple ist kräftig dabei, Refinements vorzunehmen oder es langsam zu entgleisen. Ich hoffe nicht, dass es entgleisen wird, nein. Das Glas etwas rauszunehmen oder die Transparenz etwas zu reduzieren. Und ich finde, sie arbeiten relativ schnell dran. Dass das jetzt so schnell passiert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dass sie auch sehr schnell auf das Feedback der Nutzer hören. Es gab Zeiten, da war Apple etwas anders drauf. Da hat man das Feedback nicht so schnell und nicht so stark zu Herzen genommen, wie sie es jetzt getan haben, finde ich. Das ist jetzt meine Wahrnehmung, dass es jetzt sehr, sehr schnell geht. Und es fängt halt damit an, dass das Kontrollzentrum wieder etwas besser erkennbar wird, etwas sichtbarer wird, mehr Konturen aufgebaut werden, dass die Hintergründe nicht so stark durchscheinen. Also es wird alles ein bisschen lesbarer und besser erkennbarer. Es kommt wieder mehr Kontrast rein. Und auch die Transparenzfunktion, also Transparenz reduzieren, die wurde jetzt noch etwas angepasst und verbessert. Also da sind schon einige Verbesserungen vorgenommen worden. Und wie gesagt, wir sind erst in der Beta 2 Und da sind sie nach meiner Meinung schon oft auf dem richtigen Weg. Es gab auch wieder Stimmen, die gesagt haben, ja, warum macht man denn das? Warum macht man erst ein Design, was man dem Kunden so präsentiert und dann rudert man wieder zurück? Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie es gemacht haben. iOS 7 hat sich damals auch verändert, auch etwas später erst, muss ich sagen. Also sie haben jetzt nicht so früh auf das Feedback gehört, als sie es jetzt bei iOS 26 tun. Aber auch das hat sich dann im Laufe der Zeit etwas wieder verändert vom Design. iOS 7 hat sich auch stark dann in der Zeit evolutioniert oder nicht revolutioniert, sondern eine Evolution hat da stattgefunden. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Apple das tut. Es ist aber das erste Mal, dass sie nach meiner Meinung so schnell drauf reagieren. Ja, finde ich
wir
gut.
Hatten ja auch, ja, wir hatten im Podcast ja auch schon drüber gesprochen, ja. Wo ich ja auch so ein bisschen Kritik geäußert hatte, was die Optik da betrifft. Also es ja. ist gut, dass sie daran arbeiten. Vor allem ja. das Feedback war ja auch entsprechend. Da kam ja aus vielen Ecken, wurde das ja angemerkt.
Ja.
Auch intern bei Apple gab es da, ja, hatte ich gelesen jetzt auch die Tage in einem Bericht, gab es da anscheinend auch entsprechend Feedback. Also von daher ist das schon, so schon schön. Ich hoffe, dass da entsprechend noch gefeilt wird bis zum Release.
Ja.
Und wie gesagt, danach werden sowieso noch Änderungen kommen. Ja, das ist es ist ja kein totes oder kein endgültiges Projekt.
Genau.
Wir werden ja mit dem Design über die verschiedenen OS-Versionen hinweg die nächsten Jahre.
10 Jahre wahrscheinlich wieder.
Ja, auf jeden Fall länger halt damit leben. Mhm. Und das wird, wie gesagt, sich ständig irgendwo etwas verändern. Ja,
richtig.
Mit jedem Release, beziehungsweise eventuell auch zwischendrin, je nachdem auch, was für Funktionen und welche UIs dann gebastelt werden, wird es da Änderungen geben, ja.
Das ist ja auch gut so. Das ist ja auch ein Prozess und der sich halt weiterentwickelt. Oder der sich auch weiterentwickeln muss letztendlich, weil Stillstand ist der Tod. Aber auch bei macOS Tahoe hat sich einiges getan.
Ja.
Die Menüleiste hat jetzt, kann man jetzt wieder mit einem Hintergrundbild versehen sozusagen oder dass der Hintergrund wieder sichtbar ist oder dass man jetzt wieder weniger Transparenz hat. Sind sie jetzt auch zurückgerudert. Und ein Punkt, der mich persönlich jetzt gar nicht so berührt hat, aber das scheint wohl gerade in den Staaten und gerade bei den alten Haudegen in der Mac-Szene für sehr viel Aufsehen gesorgt zu haben. Das Finder-Icon, er hat jetzt ja die richtige farbliche Reihenfolge. Das heißt, es ist jetzt wieder so, wie es aktuell in Sequoia ist. Links die dunkle blaue Version und rechts die hellblaue Version. Und das war ja kurzzeitig genau gespiegelt. Und da gab es ja wohl einen riesengroßen Sturm im Wasserglas.
Ja. Und ich muss ehrlich zugeben, bei den Screenshots, die ich gesehen hatte, ist mir das gar nicht aufgefallen.
Naja, wenn sie so direkt nebeneinander gestellt sind, dann sieht man es natürlich sofort. Und
wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen.
Ja.
Man musste mich mit der Nase da drauf stumpfen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, Nase, ja.
Genau.
Und da sieht man aber auch mal wieder, dass gerade auch so die macOS-Szene so teilweise mit Traditionisten voll ist, sage ich jetzt mal, oder mit Leuten, die auf solche Dinge Wert legen oder sich darüber aufregen. Und ich behaupte mal, das ist nur eine Frage der Gewohnheit. Es ist zwar jetzt ungewohnt, ja, das so zu sehen, meine Güte.
Ja, okay, das ist natürlich auch was uns ja seit dem allerersten Finder-Icon im Prinzip
mitnimmt.
Verfolgt.
Ja, das ist ein Traditions-Icon, in Anführungsstrichen.
Wer dafür ein Auge hat,
ja.
Okay, wie gesagt, ich hab's nicht. Mich hätte es auch nicht gestört, wenn es jetzt so gekommen wäre, wie es war. Ja.
Ja.
Von daher für mich jetzt nicht unbedingt so der Aufreger. Aber klar, wie gesagt, für jemanden, der da ein Auge dafür hat und da eventuell auch nicht unbedingt Magenschmerzen, aber der, wie gesagt, dem das halt visuell immer wieder ins Auge sticht, wenn er da auf den Finder guckt, ja. Klar, auf jeden Fall. Aber auch da hätte man ja dann die Icons noch anpassen können. Ja.
Da hätte es bestimmt wieder Möglichkeiten gegeben. Auch für Leute, die nicht so den Plan haben, hätte es ein kleines Tweak-Utility gegeben, Change Your Finder-Icon oder was weiß ich. Also ja. Das wäre nicht das Thema gewesen. Das hätte man wieder spiegeln können. Aber okay, Apple ist zurückgerudert. Und ich glaube, bei vielen Dingen wäre Steve Jobs nicht so schnell zurückgerudert. Ich glaube, gerade bei dem Icon, wenn er sich dazu entschlossen hätte, das zu ändern, hätte er das auch beibelassen und wäre auf Nutzerfeedback nicht so schnell eingegangen. Ist meine Meinung. Also er war doch dann schon sehr radikal und wenn er was entschieden hat, hat er das auch relativ standfest durchgezogen. Also diese ganze Kultur, dass man jetzt mehr auf die Nutzer hört, das hat doch auch, glaube ich, erst so Tim Cook eingeführt. Also da ist, er ist verstärkt auf das Feedback eingegangen und das ist eine Sache, die Tim Cook gut gemacht hat und auch als positiv, nach meiner Meinung, das ist positiv, dass er das eingeführt hat. Ja? Weil ja immer die Vergleiche kommen, och, bei Steve Jobs war alles besser. Ja, gerade solche Dinge, ich glaube, die hätte Steve Jobs nicht so schnell verändert oder hätte erst recht darauf beharrt, nein, das bleibt jetzt so und so weiter. Ne? Naja. Also ich bin der Meinung, optisch ist jetzt diese ganze iOS-Geschichte auf einem guten Weg. Also dieses ganze neue Liquid-Design, wenn sie da jetzt noch weiter dran feilen und auf das Feedback eingehen, sehe ich dem Liquid Glass doch einigermaßen positiv entgegen. Ja. So ist es.
Ja. Hat so. Ich schon mal erzählt, dass ein Kollege von mir das sich schon installiert hat?
Die Beta-Version, er hast erzählt. Und gab es Feedback oder hat er da nichts weiter zu gesagt?
Also, er ist begeistert.
Okay, dann hat er wohl auch Glück, dass alles halbwegs vernünftig funktioniert.
Ja, er hat gemeint, so ein, zwei kleine Stellen, okay, ja, aber ansonsten würde es sehr gut laufen bei ihm.
Okay. Also ich habe das in einer virtuellen, also ich habe macOS, gut, das ist jetzt ja, iOS, genau. Was der Kollege hatte, ich habe ja macOS laufen in einer virtuellen Maschine und es läuft erstaunlich gut. Ne? Also das läuft, natürlich ist es so, wenn man was in einer virtuellen Maschine laufen hat, dann testet man ja auch nur punktuell und man arbeitet den ganzen Tag ja nicht mit einem Betriebssystem, was virtuell läuft. Da nimmt man sich dann Dinge vor, die auszuprobieren und die zu testen, aber das simuliert natürlich nicht den Arbeitsablauf. Normalerweise müsste man sich das Ganze, um ein objektives Bild zu erlangen, auf ein Produktivsystem installieren. Klingt zwar krass, ist aber so. Würde ich aber nicht machen.
Ja.
Ja, aber so gewisse Dinge, die mich gewundert haben, also mein Test ist ja immer, braucht zwar keinen Mensch, aber ich habe es trotzdem, ich teste es jedes Mal. Ich nehme ein externes 3,5 Zoll USB-Floppy-Laufwerk, ob Apple den Treiber-Support dafür noch oder drin hat. Und siehe da, unter der aktuellen Beta-Version wird immer noch ein 3,5 Zoll USB-Floppy-Laufwerk unterstützt. Aber dafür streichen sie Firewire-Support. Also das.
Ich habe mir eben mal auf die Zunge gebissen.
Ja, also solche Dinge lassen sie drin. Ich habe ja nichts dagegen, dass das Floppy-Laufwerk unterstützt wird. Aber sie nehmen Firewire raus. Und ich wage mal zu behaupten, Firewire ist wichtiger für die Masse als noch den Support für Floppy-Laufwerke. Sag ich jetzt mal so. Und ich glaube,
was generell Laufwerke betrifft, definitiv, ja.
Ja, weil du wesentlich mehr über Firewire konnektieren kannst als über den Support von einem Floppy-Laufwerk. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Ich hoffe ja immer noch, dass das in der finalen Version wieder zurückkehrt, dass wieder der Firewire-Support eingefügt und eingebaut wird. Gerade weil es ja auch noch sehr viele Leute gibt, die mit iPods unterwegs sind. Soll es geben.
iPod ja, aber wer hatte bitte noch wirklich die ganz alten Firewire-iPods?
Ja, die gab es ja auch gar nicht so lange, die gab es ja nur in einer ganz gewissen Zeit, das ist schon richtig.
Das war aber, die waren für mich die Versuchung, einen Mac zu kaufen.
Ja,
Also ich habe ja keinen gekauft damals, aber ich habe mir ernsthaft überlegt, wegen dem iPod mit Firewire mir damals einen Mac zu kaufen. Ich habe es dann ausgesessen.
Wie so vieles im Mac-Bereich. Du hast ja so einiges ausgesessen.
Ja, mein Gott, nee, man hat ja da auch nicht so die Kohle locker gehabt. Ja, kauft ja mal einen Mac wegen einem iPod. Ja? Macht auch nicht unbedingt so viel Sinn.
Aber das war für viele der Einstieg. Also der Einstieg in die Mac-Welt ging damals über den iPod.
Ja, ja. Und ich habe, wie war denn das bei mir mit dem iPod? War zuerst der iPod da oder zuerst das PowerBook? Das ist jetzt eine gute Frage. Da kann, siehst du mal, das ist schon so lange her, da kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Mhm. Aber ich glaube, zuerst war der iPod da und ich habe das noch über meinen Windows-Laptop gemacht und bin dann auf Mac umgestiegen.
Also es muss ja auf jeden Fall in der Zeit gewesen sein, wo es dann schon Windows, iTunes für Windows gab.
Ja, ja, genau.
Das gab es ja auch nicht von Anfang an. Das kam ja, glaube ich, erst etwas später, wenn ich richtig informiert bin.
Und da war es doch andersrum. Ich habe mir dann ein iPod gekauft.
Ja. Ja. Ist schon so lange her.
Ja, das ist ja.
Opa spricht vom Krieg.
Hunde oder
Henne oder Ei. Ja, genau. Ja, das ist die Frage. Da könnte man auch nächtelang drüber diskutieren.
Ja, vor allem könnten wir jetzt eine Stunde über iPods sprechen. Ja, aber egal.
Ja, ein durchaus interessantes Thema. Auch gerade der Markt, da haben wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, der Firmen, die alte iPods aufarbeiten, auf neue Technologie bringen und dann neue Datenträger einbauen oder moderne Datenträger einbauen.
Ja, da war ich auch versucht, ein iPod
Nano.
Nicht Klassik, den Aluminium, den großen.
Ja, ja, aber wenn man sich die Preise anschaut und mal was Vernünftiges haben will.
Ab dem iPod Mini, genau, als der damals kam, habe ich jeden iPod besessen, bis auf den Shuffle.
Den Shuffle habe ich auch mal bekommen als Werbegeschenk. Damals haben die Shuffles noch als Werbegeschenk verteilt. Also jetzt nicht inflationär wie Kugelschreiber, sondern meiner stammt von der Volksfürsorgeversicherung. Damals, wo es noch Volksfürsorge gab. Wir haben auf dem Clip das Volksfürsorge-Logo und später ist das ja in Generali, glaube ich, übergegangen. Mhm. Und ich habe damals, glaube ich, irgendeine Versicherung abgeschlossen, die ich sowieso haben musste und dann gab es den Shuffle als Werbegeschenk dazu.
Mhm. Ja. Den einzigen, den ich heute noch habe, ist der Nano. Ich weiß ja, dass du noch andere hast, ja. Aber wie gesagt, den einzigen, den ich noch habe, ist der Nano.
Ja. Welche Generation Nano?
Das ist der, den er aus der Jeans gezaubert hat.
Also auf jeden Fall ein länglicher, aber ohne Display, also kein Video, der normale.
Nee, kein Video. Nee.
Okay.
Kein Video. Das war der, der halt so leicht von der Rückseite her verkratzt ist. Den habe ich noch. Ja. Und wie gesagt, ich hatte alle bis auf den Shuffle und habe mich auch von allen wieder getrennt, bis auf diesen einen Nano. Weil das war eigentlich noch für mein... Alle zu dem Zeitpunkt mein Liebster. Ja. Wobei heute hätte ich lieber, wie gesagt, einen großen. Und ich hatte ja auch mehrere Aluminium gehabt zum Schluss. Ja, halt Silber und Schwarz. Und auch dann nochmal wegen der Größe. Und wie gesagt, wir könnten eine Stunde über iPods sprechen.
Ja.
Aber egal.
Ja, also
es ist, wie es ist.
Ich bin immer noch in der Phase, dass ich wirklich mit irgendeiner Firma mal Kontakt aufnehme, ob die mir nicht einen günstig anbieten wollen und dass wir in einem Podcast mal drüber sprechen. Mal sehen, das ist vielleicht noch eine Idee, da mal das zu kombinieren mit einem Review. Mal schauen, mal gucken. Aber das sind ja auch alles nur relativ kleine Firmen und die haben natürlich auch nicht so das Budget, jetzt mal inflationär hier solche Dinge durch die Gegend zu werfen. Weil das ist ja auch... sind ja keine Enterprise-Unternehmen. Da verstehe ich dann auch, dass das halt nicht so einfach möglich ist, wie wir uns das so vorstellen. Es ist einfacher für JBL, uns mal eine Box zu schicken, als so eine kleine Manufaktur, die uns einfach mal einen neu aufgebauten iPod zuschickt.
Ja.
Das Problem sind ja auch nicht die Komponenten, die umgebaut werden, weil das sind relativ günstige Komponenten, so SD-Karten oder so große Speicherkarten, sondern die alten iPods zu bekommen und die aufzuarbeiten, dass sie wieder neuwertig aussehen. Das ist ja das, was relativ teuer ist, weil die können sich ja auch nur am Vintage-Markt bedienen und die Dinger werden halt logischerweise nicht mehr produziert und das macht halt die Geräte so teuer.
Ja.
Aber gut. Sorry. Kommen wir doch zu einem Gerücht, was interessant ist, aber was sich teilweise wieder mit anderen Gerüchten widerspricht. Es gibt nämlich das Gerücht, was das Magazin The Alec aufgeworfen hat. Die haben nämlich gesagt, dass das eventuell nächste iPad, das wäre ja nach meiner Meinung das iPad, was im Oktober vorgestellt werden sollte, ein LG Chip-on-Film oder eine LG Flip-on-Flip, nicht Chip. Also erst mal sortieren die Nudelsuppe und dann zusammenbauen. Chip-on-Film-Technologie beinhalten soll, COF, und bedeutet, ganz kurz und ganz knapp erklärt, dass man Displaytreiber und Bildschirm noch näher und enger zusammenbringen kann und somit viel mehr Platz hat. Bedeutet im Nachgang oder als Resultat, dass man noch dünnere Displayränder bekommen kann und generell auch eine noch dünnere Display-Einheit würde auch bedeuten, dass man mehr Akkukapazität in das Gerät reinbekommen könnte, weil noch dünner wäre sinnlos nach meiner Meinung, weil dann hätte das iPad nach wirklich ein Stabilitätsproblem. Ich denke, das würde dann dem Akku zugutekommen, dass man größere Akku-Packages verbauen könnte. Und es gab auch das Gerücht, dass es sich diesen Monat entscheiden soll, ob Apple sich für diesen Prozess oder für diese Technologie entscheidet oder nicht. Das war die Erstgerüchte-Situation. Und dann kam aber eine andere Geschichte, dass das iPad Pro M5 schon displaytechnisch in Produktion ist. Also, dass zwei Hersteller, Samsung und LG, schon die Panels produzieren. Und da war dann wiederum keine Rede von der COF-Technologie, also Chip-on-Film-Technologie. Da war nur die Rede von ganz normalen, in Anführungsstrichen, Standard-OLED-Panels. Samsung soll die 11-Zoll-Produktion übernehmen und LG soll die 13-Zoll-Produktion übernehmen. Und der Produktstart, wie ich eben gerade gesagt habe, soll dann im Oktober stattfinden. Andere Veränderungen soll es an dem Gerät nicht geben, abgesehen vom M5-Chip, also vom M5-Silicon-Chip, der dann wieder Premiere im iPad feiern soll, wie auch der M4-Chip. Aber da passt natürlich nicht die Geschichte zu, dass diese COF-Technik reinkommen soll. Also meine Vermutung ist, COF dann, wenn überhaupt, erst im nächsten Jahr oder bei der übernächsten iPad-Generation. Tja. Oder beide Gerüchte stimmen nicht oder nur eins von beiden stimmt. Ich glaube eher daran, dass die Produktion schon angelaufen ist, der Displays. Weil wenn das im Oktober in den Laden kommen soll oder dort dann vorgestellt werden soll, dann muss natürlich schon mal ein gewisser Vorlauf stattfinden, weil die werden ja nicht nur ein oder zwei Geräte davon verkaufen. Hoffe ich
mal. Das ist anzunehmen, ja.
Und ich würde auch gerne eine genaue Statistik haben, was das neue iPad OS 26, wie groß der Einfluss darauf ist, ob sich wirklich jetzt mehr Pro-Geräte verkaufen oder wie sich das verhält zu den MacBooks etc., ob das auch einen direkten Impact hat auf die Verkäufe, das bessere Window-Management etc., also die neuen iPad-Funktionen, ob die wirklich auch einen direkten Einfluss auf die Absätze der iPad Pro-Geräte oder auch generell auf die iPad-Modelle hat. Das würde mich brennend interessieren. Aber ich glaube, selbst Apple kann das nicht hundertprozentig genau messen, ob das jetzt einen direkten Impact hat, es sei denn, die Zahlen würden drastisch nach oben gehen, die iPad-Verkaufszahlen. Bin gespannt, was da passieren wird.
Ja, wenn sie ja mal die Zahlen runterbrechen würden, aber das machen sie ja auch nicht.
Ja, kann ich auf der einen Seite auch verstehen, dass sie das nicht machen wollen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schade für so interessierte Leute, wie wir es sind, die gerne wüssten, wie genau die Verkaufszahlen aussehen. Mich würde auch interessieren, wie genau die Verkaufszahlen vom iPad Mini aussehen. Das würde mich brennen.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so ein Riesending ist.
Aber sie lassen es ja immer noch im Sortiment.
Ja, ja, im Gegensatz zum iPhone Mini, ja, im Prinzip, ja. Hm.
Und ich liebe meinen iPad Mini. Also im direkten Vergleich zum iPad Pro benutze ich das viel, viel öfter. Das sage ich ja auch schon, weil es von der Handhabung viel praktischer ist.
Der Formfaktor ist halt nice,
ja. Ja, du kannst es mit aufs Sofa nehmen, kannst da wirklich das Konsumgerät, aber so ein 13-Zoll-Brett, das ist unhandlich. Vielleicht würde es anders aussehen, wenn ich mich für das 11-Zoll-Gerät entschieden hätte. Möglicherweise.
Ja, okay, aber du wolltest ja auch was mit arbeiten. Ne?
Ja, aber jetzt kommt ja meine Stunde bei iPadOS 26. Das wird meine Hauptarbeitsmaschine werden. Ich bin davon überzeugt.
Okay.
Ja, ich hoffe, man hat meine Ironie herausgehört.
Kaum, kaum.
Nein, aber ich werde dem Ganzen wieder eine Chance geben, klar, natürlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige Arbeitsbereiche damit doch besser zu erledigen sind. Also die ganzen Office-Geschichten, E-Mail etc. pp. Ich denke, das wird aber jetzt besser funktionieren.
Was wurden eigentlich aus iOS 19 und 20 und 21 und 22?
Ja, nichts. Diese ganzen Erneuerungen stehen ja jetzt kumuliert in iOS 26 zur Verfügung. Ja. Ja. Schön wäre es, wenn sich das alles so aufgelaufen oder wenn das alles aufgelaufen wäre. Gut, dann gibt es noch Neuigkeiten zu den AirTags der zweiten Generation, die dann ja irgendwann kommen sollten. Und es gibt jetzt auch direkte Hinweise in iOS 18.6. dass es da irgendwas geben wird und man hat auch die genaue Referenzen auf die AirTags 2, aber man diskutiert noch in der Szene, wann wird das Ganze kommen. Die ersten Gerüchte waren ja, dass es im Mai kommen soll, der Mai ist vorbei. Dann ist man darauf gegangen, dass es so im Juni kommen soll, der ist jetzt auch bald zu Ende, wir haben heute den 28. Und jetzt geht man davon aus, dass es im September kommen wird, das Ganze. Gut, ich bin gespannt, woran es liegen wird. Die Gerüchte sind immer noch relativ gleich. Bessere Reichweite, besserer Stalking-Schutz etc. Und es gibt sogar einige Leaker, die steif und fest behaupten, dass man da eine Akkutechnik einbaut, dass man das über Induktion aufladen könnte. Das wäre natürlich auch mein Traum. Aber die Masse behauptet weiterhin, man wird wieder mit Knopfzellen arbeiten und das halte ich für sehr nachteilig. Weil Apple möchte nachhaltig sein, möchte nachhaltig agieren und dann produzieren sie Massenprodukte, wo man halt permanent Knopfzellen vernichtet oder verbaut. Und es gibt schon Konkurrenzprodukte, die auch im Wo-Ist-Netzwerk drinstecken und die kompatibel sind, die mit Akkutechnik funktionieren und die also wiederaufladbar sind. Und warum macht es Apple nicht? Also ich hoffe inständig, dass Apple dann die AirTags 2 mit Akkutechnik ausstatten wird. Tja. Gut. Dann gibt es eine klare Ansage von Mr. Ross Young. Und das ist ja meine Institution im Bereich Displaytechnik. Und seine Vorhersagen und sein Track Record ist wirklich exzellent nach meiner Meinung. Und er hat jetzt mal ein bisschen aufgeräumt, was die Prognosen anbelangt zum Thema iPhone 18 Pro. Ja, 18 Pro, da gibt es schon relativ exakte Gerüchte. Und da gab es ja in den letzten Wochen immer wieder die Aussage, dass man ein komplett randloses Display haben wird. Und dass die Dynamic Island verschwinden wird. Und Ross Young hat dann nochmal klargestellt, komplett randlos wird es auf keinen Fall werden. Und die Dynamic Island wird auch nicht komplett verschwinden, trotz dass ja die Face-ID-Technologie unter das Display wandern soll. Das soll auch stattfinden, das hat er auch gesagt. Aber komplett verschwinden wird sie nicht. Die Dynamic Island soll kleiner werden, aber nicht komplett verschwinden. Und das Vollständig randlose Display wird dann frühestens 2028 erwartet. Das ist seine Aussage zum Thema Display. Jo. Das dazu.
Mhm. Die Frage ist halt, wie gesagt, Dynamic Island kleiner, okay, kann man machen.
Ja.
Die Frage ist halt, wenn wirklich die Kamera und das Display geht und man ja gesagt hat, man will oder man macht die Notch weg und macht dafür die Dynamic Island, weil wir haben ja immer noch die Cutouts halt für das System.
Ja. Ja,
wir müssen ja auch irgendwo Face ID unterbringen und das kriegen wir nicht und das Display. Wenn wir jetzt soweit sind.
Also Face ID soll unter das Display gehen. Das soll dann schon passieren, ne?
Ja, genau. Also das alles unter das Display, ja.
Ja.
Du hättest ja im Prinzip eigentlich keine Notwendigkeit mehr, irgendwo was unter oder mit der Hilfe der Dynamic Island verstecken zu müssen.
Mhm.
Da ist dann die Frage, inwieweit willst du überhaupt so zentral noch die Dynamic Island machen oder ist das was du auch links, rechts oder eventuell sogar komplett weg konfigurieren könntest? Ja.
Ja.
Also oder ist das nach wie vor ein zentrales Ding von deiner UI im Prinzip?
Das ist die Frage. Ich habe ja die große Vermutung, dass diese ganze Dynamic Island oder das, wie Apple das jetzt derzeit umsetzt, auch nur aus einer Not eine Tugend gemacht hat, um das jetzt so dazu, um jetzt diesen Punkt so zu verwenden und so zu verarbeiten. Ich glaube nicht, wenn sie komplett drauf hätten verzichten können, dann hätten sie das jetzt so nicht softwaretechnisch dargestellt mit dieser, wie gesagt, mit dieser dynamischen Insel da oben drin. Ich glaube, da haben sie nur aus der Not eine Tugend gemacht. Sonst wären sie, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, das so zu gestalten, das Ganze.
Naja, weil wenn man technisch wirklich alles unter das Display kriegt, würde es für mich eigentlich UI-technisch mehr Sinn machen, man würde auf die Dynamic Island, was jetzt so das Standard oder die Standardanzeige der UI betrifft, halt verzichtet.
Ja.
Dass man nur auf die Dynamic Island geht, wenn es halt UI-technisch Sinn macht, da halt die Informationen halt anzuzeigen und da die Funktionen dann aufs Display zu bringen mit Hilfe der Dynamic Island. Genauso als Zielhilfe im Prinzip für die Kamera, wenn du die benutzt, FaceTime, was auch immer, dass du weißt, wo du hingucken kannst. Hier, da sprichst du in die Kamera bitte. Ja. Das wäre nun mal so ein Ding. Aber brauche ich wirklich würde ich die Dynamic Island auch in Zukunft in der Art und Weise, auch wenn sie kleiner ist, überhaupt benötigen?
Das ist eine gute Frage, weil es setzt ja auch.
Das ist halt aktuell auch so ein Ding und das ist halt typisch Apple im Prinzip. Aber ja.
Es setzen ja auch nicht alle Apps auf die Dynamic Island. Also einige setzen auf diese Möglichkeit, da was anzeigen zu können. Aber es ist ja nicht so, dass das bei den Entwicklern jetzt das Ding ist, wo permanent oder wo alle durchgehend drauf sitzen. Ja, weil es ergibt ja auch nicht bei jeder App Sinn, da die Dynamic Island zu verwenden. Naja, bin ich gespannt. Aber wie gesagt, 28 soll frühestens das alles verschwinden und es komplett randlos werden. Das sind die Prognosen von Ross Young. Und wir sind ja jetzt bei 25 haben wir dieses Jahr, ne? Genau, 25. Also das ist ja noch eine lange Zeit diesbezüglich. Und da kann sich ja auch noch was ändern, ob das dann auch wirklich so stattfinden wird, 28. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Er hat halt nur klargestellt, dass das 18 Pro, also das übernächste iPhone, dementsprechend noch nicht so weit sein wird. Und das glaube ich schon, dass er den Einblick hat oder dass er den Einblick in den Markt hat der Displays, weil das ist ja sein Leib- und Magenthema, Display-Technologie in jeglicher Art und Weise. Weil ab und zu ist es ja bei Ross Young so, der schaut sich dann den ganzen Bullshit an, was dann die nicht wissenden Leaker oder die selbsternannten Leaker-Analysten so von sich geben. Und wenn es dann zu viel ist, dann platzt ihn der Kragen und dann haut er mal ein Statement raus und räumt dann so ein bisschen auf. Das ist ja so seine Art und Weise, wie er vorgeht. Und das hat in den letzten Jahren auch immer hervorragend funktioniert. Und was er da so von sich gegeben hat, das hat dann auch gestimmt. Ja. So, und dann geht es nochmal um das sagenumwobene iPhone Fold. Da gibt es Neuigkeiten zur Kameraausstattung. Es sollen zwei 48-Megapixel-Kameras werden, die auf der Rückseite oder auf die rückwärtig sind, also die Rückseitenkameras. Und im Prinzip kann man das so zusammenfassen: Es soll die Kameratechnik sein, die letztendlich auch im iPhone 16 Pro steckt. Weil die Kameratechnik bekommt man auf die Größe hingedrechselt, in Anführungsstrichen, die das iPhone Fold benötigt. Also im Gehäuse sozusagen. Und da setzt man halt auf die bewährte 16 Pro-Technologie. Und da kann man jetzt keine großartigen Erneuerungen erwarten, in Anführungsstrichen, in der ersten Fold-Generation, weil das Gehäuse halt sehr kompakt sein wird oder soll angeblich, also die dicke oder die dünne, wie man das auch sagen möchte. Und zur Frontkamera ist jetzt auch nicht so viel bekannt. Es ist nur so viel bekannt, dass sie im gefalteten Zustand funktionieren soll, als auch im geöffneten Zustand. Das ist ganz interessant, ja. Die restlichen Gerüchte sind halt alle geblieben. Display, Diagonale etc. Es soll Titan, also ein Titan-Chassis haben. Es soll einen hochverdichteten Akku haben, der dann auch wohl im iPhone 17R drinsteckt oder drinstecken soll. Das kommt ja noch, wenn es dann kommt. Und die Akkutechnik soll, wie gesagt, aus dem iPhone 17R stammen. Liegt natürlich auch auf der Hand. Weil das 17R soll ja dünn werden und das Fold muss ja jetzt letztendlich auch relativ dünn werden. Da bin ich gespannt.
Ja. Hast du dir den 9. Juli mal eingetragen?
Der 9. Juli, was ist denn das für ein Tag?
Galaxy
Unpacked. Der 7. ist ein Montag.
Ja, nee, Galaxy Unpacked, Samsung ist doch da auch wieder am Kochen.
Da stellen sie ein paar Flips vor, ne? Irgendwas. Und auch andere Geräte.
Ja, mal gucken, ja, was kommt, weil da dürften ja auch wieder neue Folds am Start sein.
Ist es denn schon wieder so weit, dass man da wieder was vorstellt? Meine Güte.
Ja, ja.
Dann werden die alten Geräte wieder im Markt relativ attraktiv werden, was ja, die Preise beanlangt.
Vor allem, die sind ja nicht schlecht, ja. Also ich habe nur heute, wie gesagt, als wir kurz in der Stadt waren, bin ich da auch an einem Telekom-Laden vorbeigekommen. Da hatten sie riesen Werbung gemacht für das 25er und für die iPhones, ja, mit Aktionen bis zum 31.07. etc. Und ich so, ja klar, jetzt nochmal so die Bestände raushauen, ne? Bisschen Platz machen im Lager.
Ja, also der Otto-Normal-Anwender, ich glaube, der weiß zwar, dass es typischerweise im Herbst neue iPhones geben wird, aber ich glaube, wer jetzt ein neues iPhone braucht, der kauft sich das. Also der normale Anwender, ne? Der Otto Normalo sozusagen.
Ja, vor allem, wenn du jetzt gerade vielleicht auch wirklich in der Vertragsverlängerung drin bist, nicht unbedingt den letzten heißesten Scheiß haben willst oder halt auf die Gerüchte zu einem R dann halt vertraust, ja, und da abwarten willst. Mein Gott, bei den Angeboten, die du aktuell kriegst, ja, für einen Euro oder so teilweise, halt je nach Modell und Variante etc. Aber ja, was willst du da außer einem langen Vertrag vielleicht zu saftigen Preisen halt falsch machen? Ja?
Das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, wenn mein Gerät jetzt kaputt gehen würde, dann würde ich auch noch bis September warten, muss ich zugeben.
Klar, da packst du dir irgendein Android wieder aus und dann ist auch gut, ja.
So ist es. Also da würde sich immer eine Möglichkeit geben.
Ich würde da auch hier genau meine Schublade aufmachen, würde mir da noch ein Android rausholen. Klar, auch wenn es kein Daily Driver ist, bis September kannst du das auf jeden Fall gut überbrücken, ja.
Anders wäre es jetzt, wenn ein Mac kaputt gehen würde. Da könnte ich jetzt nicht
das erwarten. Ist halt, ja.
Ja, aber wie gesagt, bei so einem iPhone, da bin ich relativ leidenschaftslos, muss ich zugeben. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ist so. Gut. Wer gar nicht so leidenschaftslos war, das war der Greg Joswiak. Da gab es nämlich ein FAZ-Interview, was wir auch in den Shownotes verlinken. Und soweit ich das gesehen habe, ist es auch nicht hinter einer Bezahlschranke versteckt. Sehr schön. Und da gibt es so ein paar Aussagen, die interessant sind, wo man durchaus drüber diskutieren kann. Er hat sich da ein wenig Luft gemacht und er hat sich so ein wenig über die EU aufgeregt und über den Digital Markets Act etc. und über die Interoperabilitätsgeschichten, die ja dort angedacht und vorgeschrieben worden sind. Und ja, er hat das Übliche angeführt, so nach dem Motto, ja, Apple sei das einzige Unternehmen, was so hart in Europa angegangen wird, speziell auch bezüglich der Interoperabilität, Stichwort AirDrop etc. Und Android hätte doch einen sehr viel größeren Marktanteil in Europa. Dass das nochmal ein Apple-Mitarbeiter so klar und deutlich sagt, wundert mich auch. Und Android sei doch der, wie gesagt, weitaus mehr vertreten, als es Apple sei. Und warum setzte man sich denn nicht mit Android so stark auseinander, wie die EU das mit Apple tut? Und er fühlt sich da so ein bisschen ungerecht behandelt.
Das ist halt immer schwierig, weil Android ist halt nicht nur ein Hersteller. Klar,
so ist es.
Android von einem Softwareentwickler, aber beziehungsweise halt von Google, aber du hast halt sehr, sehr viele Hardwarehersteller, die halt auf Android setzen und die Geräte sind, wenn sie halt annähernd auf derselben OS-Version unterwegs sind, halt untereinander.
Richtig.
Mit den Funktionen, die angeboten werden, halt kompatibel. Und klar kannst du sagen, die laufen alle auf einer Plattform, aber du hast halt da, wie gesagt, den Fall, dass du 1 Million gefühlt halt Hersteller hast. Ja.
So ist es. Und das ist ein Punkt, den er so logischerweise nicht angeführt hat. Würde er sich ja auch selbst ins Knie schießen mit der Argumentation.
Ja, vor allem, wenn du mal dich unterhältst oder so, ist es ja wirklich so, entweder ist es halt Android und iPhone. Man spricht ja auch nicht von iOS und Android, sondern von iPhone und Android. Dass man da ja, wie gesagt, alle Geräte in diese Android-Kategorie einfach reinsteckt, egal welcher Hersteller.
Ja.
Oder du redest halt in der Regel von Samsung oder so, ja. Und ja.
Ja, naja, und er hat das Übliche angeführt, das Thema Sicherheit. Okay. Da gibt es auch wirklich viele Aussagen, die natürlich ihm recht geben, dass es die Sicherheit gefährden könnte, wenn man AirDrop so weit öffnet. Es gibt aber auch viele Sicherheitsspezialisten, die da dementsprechend gar kein Problem drin sehen. Und ja, und dann.
Ja, das ist halt auch wieder dieses zwei Stühle, eine Meinung. Oder andersrum halt.
Sicherlich ist das so, ja. Und der letzte Punkt, da hat er dann natürlich wieder die Keule rausgehauen. Naja, es könnte natürlich auch sein, wenn die EU so viel Regularien aufstellt und so reglementieren möchte, dass dann einige Funktionen in Zukunft in Europa gar nicht kommen werden. Dass das halt auch innovationshemmend ist und dass wir dann exklusiv nur in den Staaten das Ganze rausbringen und in Europa nicht. Das ist dann so ein Drohszenario in Anführungsstrichen.
Ja, das ist aber, ja, da will ich jetzt eigentlich, weil man dazu Apple einen anderen Bezug eigentlich hat, aber dass diese Tech Bros, ja, über die ja auch die letzten Monate viel gesprochen wird, ja, gerade in Bezug auf die Einflussnahme, die sie halt in den Staaten gerade tun oder auch vor den Wahlen gehabt haben, das ist halt so dieses typische Tech Bros geblubbel, dass du sagst hier.
Also ein Drohszenario in Anführungsstrichen.
Genau, dass das aufgebaut wird, um da halt eventuell irgendwo nochmal jemanden abzuholen, aber. Ich weiß nicht, inwieweit man sich mit der Argumentation halt unbedingt Freunde macht. Ja.
Naja, und ich glaube, da schneidet sich auch Apple mehr mit ins eigene Fleisch, weil wenn dann die Plattform durch Weglassen von Features unattraktiv in Europa wird, dann wandern eventuell auch Kunden ab, wenn sie diese Funktionalität nicht haben.
Also ist halt die Frage, inwieweit kriegt man es halt hier in Europa mit? Ja,
naja, also wenn halt jetzt hier AirDrop weggelassen würde, das würde aber schon aktiv,
also wie gesagt, bestehende Features da jetzt irgendwie rausholen, ist
halt
nochmal ein anderes Thema.
Aber wie weit bekommt man das mit? Die WWDC wird sich natürlich so präsentieren oder die Keynote, dass sie alle Funktionen zeigen und dann halt die werden wir schon sehen.
Dann hast du den Disclaimer.
Nicht in Europe.
Nicht verfügbar in
ja, genau. Und das ist natürlich auch eine Präsentation, die nicht die breite Masse sich anschaut. Das ist jetzt nicht so eine Sendung wie die Tagesschau, so nach dem Motto, oh, wir müssen aber gucken, was auf der WWDC gezeigt wird. Aber die Medien werden das natürlich breittreten und dann wird es auch runtertropfen in die Mainstream-Medien früher oder später. Ja, also das werden schon dann sukzessive dann auch die Otto-Normal-Anwender mitbekommen. Wenn dann wirklich das stattfindet, dass die Funktion wegfallen wird. Wenn es natürlich in Anführungsstrichen so unbedeutende Funktionen sind wie dieses iPhone Mirroring, was immer noch nicht in der EU drinsteckt und auch in Tahoe noch nicht drinsteckt bis jetzt. Ich denke, das ist nichts für die breite Masse oder was jetzt einen großen Impact hat. Nicht zu vergleichen, wie gesagt, mit AirDrop. Aber wenn sowas Essentielles wie AirDrop wegfallen würde, das zieht sich, denke ich, durch die ganze Apple-Szene. Von den Enthusiasten bis zu den Normalanwender.
Ja.
Also wenn sogar meine Mutter mit 82 Jahren AirDrop benutzt, dann hat das schon einen Impact. So ist es. Ja, so ist das. Die Art und Weise, wie er da kommuniziert hat, die hat mich auch so ein bisschen erschreckt, muss ich sagen.
Ja, was das erschreckt, ich bin einerseits froh, dass es halt weit genug im Voraus angesprochen wird, welche Konsequenzen es haben kann. Ich bin über die Art und Weise der Kommunikation halt nicht unbedingt glücklich, weil je nachdem, wer es aufgreift, wird halt wieder dieses Narrativ der bösen EU gestrickt und was sie halt alles Böses und Schlimmes tut. Ja. Dabei geht es ja da eigentlich um den Schutz bzw. die Freiheit des einzelnen Konsumenten. Ja. Das ist halt immer eine Frage der Kommunikation und wie gesagt, wie es da generell von allen, ja, es ist ja nicht nur Apple, halt geführt wird, das schlägt mir halt immer ein bisschen auf den Magen, ja.
Also speziell die Amerikaner haben da ein ganz anderes Verhältnis dazu.
Ja, weil natürlich gerade da die großen Tech-Firmen da halt Angst haben, dass sie da reguliert werden und ihnen da die Arbeit schwerer gemacht wird, in gewisser Weise ja auch, weil sie sich da an Regeln halten müssen in der EU, die halt im Rest der Welt so nicht da sind. Aber in der Regel ist es ja zu unserem, also zum Konsumentenvorteil.
In der Regel schon.
Wie gesagt, es gibt da auch wieder Ausnahmen, beziehungsweise es werden Sachen komplizierter gemacht, als sie sein müssten,
ja.
Aber es geht ja darum, dass, wie gesagt, wir diese Funktionen ja über die Betriebssysteme hinweg mit allen Geräten nutzen können sollen. Wenn man das alles mal runterbricht, beziehungsweise im Sinne oder weit auslegt, beziehungsweise das halt etwas weiter interpretiert, als es wahrscheinlich dann unter anderem ja auch Apple, Meta, Google tut. Ja, ist es ja zum Beispiel auch gerade wieder ein Thema mit Smartwatch. Ja, eine Smartwatch von Apple sollte mit jedem anderen Gerät funktionieren. Eine Smartwatch von Google sollte mit iPhones funktionieren und so weiter. Ja, und würde mich zum Beispiel freuen. Ja, würde ich es machen? Oder wäre das für mich ein Grund, jetzt eine Samsung Ultra zu kaufen? Nee, nicht unbedingt. Ja. Aber es wäre schön, wenn die halt wirklich mit vollem Funktionsumfang funktionieren würden.
Ja, man muss natürlich auch immer unterscheiden, oder es ist ja eine Gratwanderung zwischen technischen Eigenschaften der jeweiligen Produkte und Standards sozusagen. Also Standards, AirDrop ist für Apple ein interner Standard, man könnte es auch so auslegen, dass es eine Produkteigenschaft ist und die EU legt es so aus, dass es ein Standard ist, der geöffnet werden sollte. Ja, für mich,
Sie erklären diese Funktion, beziehungsweise halt die Plattform, wie es im Sprecher heißt, zu einer Gatekeeper-Plattform, beziehungsweise zu einer Funktion.
Ja.
Klar, da hält Apple im Prinzip den Finger drauf, also dieses Gatekeeping. Und sie sagt aber, ja, Freunde, diese Funktion sollte halt aber auch, wie gesagt, kompatibel sein und nutzbar sein von anderen Plattformen aus. Dass der Apple nicht glücklich ist, weil das eine Inhouse-Sache ist, okay, wie sie argumentieren, okay, kann man machen. Nur, ja.
Ja, und wiederum kann man auch sagen, naja, alles, was Apple was in Anführungsstrichen nützt, das haben sie aufgemacht. AirPlay, da kann sich jeder Bluetooth-Hersteller eine Lizenz klicken und kann sagen, mein Lautsprecher ist AirPlay-fähig. Logisch, das bringt natürlich auch Apple was, weil das auch ein ganz anderer Ansatz ist. Die möchten natürlich ein Höchstmaß an Kompatibilität haben, dass sich viele Leute einen AirPlay-fähigen Lautsprecher kaufen und sie dann halt ein Multiraumsystem aufbauen können. Gut, das ist ja auch ein anderer Ansatz als AirDrop letztendlich, weil Apple möchte natürlich, dass nur die Daten innerhalb ihres Ökosystems ausgetauscht werden und vielleicht auch deswegen sie sich dafür entscheiden, ach, ich habe jetzt ein iPad, dann kaufe ich mir auch ein iPhone, dann kann ich per AirDrop da ganz locker und leicht meine Daten austauschen. Ja, es gibt natürlich viele Argumentationen für die EU und genauso gibt es auch ein paar kleine Argumentationen gegen diese EU-Geschichten. Also das ist nicht, da gibt es viele graue Nuancen und das ist nicht alles schwarz und weiß. Das muss man, denke ich, ein bisschen genauer betrachten.
Also, ja, es gibt nicht nur dreckige und saubere Wäsche. Nein, da gibt es auch noch viele Abstufungen zwischendrin.
Ja, und man kann die Unterhose noch mal umdrehen. Alles möglich.
Oh, oh, oh. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich im Sinn hatte, aber okay. Kannst du gerne so machen.
Kleines Späßle gemacht. Man muss nicht immer alles so ernst nehmen, was ich sage. aber jedenfalls... Ich muss über meine dummen Witze schon lachen, so weit ist es schon gekommen.
Genau, komm mal aus diesem Loch wieder raus.
Ja, genau.
Was ihr da gegraben hast.
Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht alles schwarz und weiß. Ne? Das ist so. Und ich kann natürlich Apple verstehen, dass die viele ihrer Dinge, die sie da eingeführt haben, auch verteidigen wollen. Kann ich alles verstehen. Ich würde mich wahrscheinlich ähnlich verhalten. Vielleicht würde ich in der Kommunikationskultur mich anders aufstellen. Das FAZ-Interview war nach meiner Meinung jetzt nicht ganz so glücklich. Ja, aber okay. Schauen wir mal. Aber was ist in der heutigen Zeit kommunikationstechnisch schon glücklich? Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Okay, wir haben aber, glaube ich, noch, haben wir noch ein Thema außerhalb der Gadget-Geschichten? Nö, haben wir nicht.
Also nichts, was wir irgendwie aufgeschrieben oder du aufgeschrieben hattest.
Ja.
vielleicht noch ein kleiner Tipp, das Steam Summer Games Fest oder Steam Summer Sale, keine Ahnung, wie es heißt. Ja. Auf jeden Fall sehr viele Sachen bei Steam gerade wieder im Angebot. Falls man sich da über die Zeit mal eine Wunschliste zusammengeklickt hatte, sollte man da vielleicht mal reingucken, wie die Rabatte aussehen, ob da Produkte dabei oder Spiele dabei sind. Höchstwahrscheinlich, also meine Liste weist da einiges aus. Mhm. Ob ich das kaufen werde, ist eine ganz andere Frage, weil es kostet ja trotzdem Geld, auch wenn es im Angebot ist. Aber wie gesagt, so als kleiner Hinweis, wer da auf Angebote gewartet hat, sollte vielleicht jetzt mal reingucken. Ja. Teilweise, also was ich zum Beispiel auch gesehen habe, da hatte ich ja auch schon mal mit geliebäugelt mit den Doom-Spielen der letzten Jahre. Mhm. Da habe ich ja nie zugegriffen zum Beispiel und die sind teilweise bis zu 75% aktuell reduziert. Also da kann man schon ein bisschen sparen und wie gesagt, es gibt noch jede Menge andere Angebote, die halt sehr interessant sind. Wenn man da drauf gewartet hat, wäre jetzt vielleicht mal die Zeit, seinen Pile of Shame da vielleicht noch mal ein paar Titel dazu zu klicken. Ja.
Also den Pile of Shame noch etwas größer zu machen, als er ohnehin schon ist. Mhm. Gut. Ja. Vielleicht zum Schluss noch ein wenig Auto-Content. Ich war auf einem Volkswagen-Event eingeladen. Es ist jetzt nicht verpflichtend, dass ich darüber spreche, das nur mal zur Klarstellung. Aber wenn ich auf die Zeit schaue, wie kurz wir doch heute in der Zeit sind, dann kann ich das doch gerne nochmal eintragen oder besser gesagt einpflegen, das ganze Thema. Und wer es nicht hören will, der kann jetzt gerne abschalten. Deswegen brauche ich das auch zum Schluss ein.
Achso, hatten wir auch kein Gadget mehr? Oder
so? Doch, das kommt noch, obwohl zum Schluss kommt noch das Gadget. Da sollten sie eigentlich nicht abschalten, weil das Gadget ist eigentlich relativ interessant. Aber egal, ich baue jetzt das Autothema ein. Okay. Ich war auf einem Side-Event. Es gab mehrere Satelliten-Events, wie man so schön in der Marketingsprache sagt. Es gab zwar ein Hauptevent, aber es gab auch Side-Events, damit man das schön über ganz Deutschland verteilt hat und sich das Ganze anschauen kann, zum neuen GTI Edition 50. Und das war doch schon mal wieder, also Volkswagen.
GTI Edition 50? Golf oder was?
Natürlich, Golf Edition 50. Und man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, Volkswagen hat in den letzten Jahren bei einigen GTI-Modellen auch viele Fehler gemacht oder ist da teilweise in falsche Richtungen gegangen. Und
da war die Resonanz teilweise nicht so. Ja.
Richtig. Und das, was sie jetzt gemacht haben, nach meiner Meinung, hat doch mein Herz erwärmt und sehr, sehr viele Emotionen hervorgebracht. Auch gerade, wenn man sich jetzt mal die Design Anleihen in die Vergangenheit anschaut. Es gibt ja verschiedene Sitzmuster, die Volkswagen etabliert hat in verschiedenen GTI-Serien, die zum Kult geworden sind. Also das Streifenmuster, das Karo-Muster etc. Und das hat man jetzt in den Sitzen wiedergebracht. Das hat man jetzt in verschiedenen Kombinationen wiedergebracht. Man hat also das traditionelle Karo-Muster mit dem Streifenmuster kombiniert. Man hat das sehr schön interpretiert und man hat da also sehr viel klassische Designanleihen halt wieder in den neuen Golf GTI Edition 50 gebracht. Und auch von den Leistungsdaten übertrifft er zum Beispiel auch den Clubsport. Also ist der leistungsstärkste Serien-Golf GTI, den wir bisher hatten. Und wir haben auch wieder Farbpunkte wiederbekommen, also Farbtöne wiederbekommen. Das Tornado-Rot ist jetzt zurück, erstmals in der Edition 50. Also wir haben wieder, nach meiner Meinung, einen sehr, sehr schönen GTI. Und auch, wie gesagt, die ganzen Designelemente, die Rückblicke in die Vergangenheit, das Zurückholen in die Zukunft der Designelemente, das hat doch sehr, sehr viel Emotionen bei mir angesprochen oder hervorgerufen, positive Emotionen. Und das haben sie doch sehr solide auf vier Räder gestellt. Was mich weiterhin stark stört, dass es keinen zweitürigen GTI mehr gibt. Es gibt ihn ausschließlich nur in einer viertürigen Version und das nimmt dem ganzen Fahrzeug doch die Sportlichkeit. Also es sollte und müsste doch wieder eine Zweitürer-Version geben oder Dreitürer letztendlich, aber das gibt es leider nicht. Und das wäre so mein großer Wunsch.
Ja, ich glaube auch, der würde mit als Dreitürer
sportlicher aussehen.
Ja, auf jeden Fall. Also wie sportlicher ist die andere Frage, aber ich finde, er würde da optisch wahrscheinlich besser auf den Rädern stehen als jetzt als Fünftürer. Ja.
Gerade wenn man sich für die GTI-Version entscheidet, da möchte man ein sportliches Fahrzeug
haben. Gerade auch gerade, wenn man die Anspielung hat auf den ersten GTI.
Richtig.
Oder auf die alten GTIs. Richtig. Ja, und du hast dann da den Dreitürer und dann hast du den neuen jetzt dagegen, ist schon,
ja. Ja, ist ein Bekannter von mir, der hat sich den letzten Clubsport gekauft, den es noch als Zweitürer gab. Ich glaube, das war die 6er-Generation und danach gab es ja dann den Clubsport auch nur noch als Viertürer. Und ja, da regen sich aber sehr viele Enthusiasten drüber auf. Ja, VW hat da natürlich Gründe für. Produktionslinien zu vereinfachen und mit einem Viertürer spricht man natürlich eine breitere Masse an letztendlich als mit einem Zweitürer.
Es ist praktischer, das definitiv.
Ja.
Auch wenn du sagst, ein Golf ist ja auch durchaus
ein Familienfahrzeug, ne?
Genau, und dann hast du halt ein GTI, Wolfs im Schafpelz und bla bla bla, ja.
Ja.
Wobei, Schafspelz ist immer die Frage, der GTI ist ja dann doch schon entsprechend auffällig. Ja,
klar, logisch. Soll er ja auch sein.
Aber du kannst den auf jeden Fall auch noch entsprechend nutzen. Ja, gerade wenn du, wie gesagt, als Familie oder so, da auch nochmal einen Kindersitz zum vielleicht anderen Familienauto, wo die Frau vielleicht öfter mal, wie gesagt, nicht, dass das hier kein Frauenauto wäre, ja, aber in der Regel ist es nicht unbedingt die Frau mit Kindern, die halt den Golf GTI fahren würde. Zumindest manchmal als Daily Driver. Wie gesagt, aber da kriegst du hinten bequem auch noch deine Kindersitzerin und vor allem kommst du über die Türhalter auch noch dran. Nicht wie bei einem Dreitürer oder so. Also
Ja.
verstehen kann man es schon.
Klar.
Trotzdem rein optisch, wie gesagt, hätte mir das mit zwei Türen wahrscheinlich besser gefallen. Also, wie gesagt, als Dreitürer. Aber das ist ja, mein Gott.
Ja, das ist leider so. Ich meine,
Es wäre sowieso kein Auto. Alleine schon der Anschaffungswiderstand heutzutage bei diesen Autos. Ja. Alleine das wäre schon kein Grund, das Auto zu kaufen, aber.
ja, gut, darüber kann man jetzt natürlich diskutieren. Und wenn man sich die Preise der alten GTIs anschaut, die sind natürlich wesentlich entspannter als die heutigen GTI-Preise. Aber das zieht sich ja durch die komplette Autoindustrie durch oder speziell auch durch den deutschen
Ja.
Automarkt durch. Das ist jetzt alles nicht mehr, es ist kein Volkswagen mehr im klassischen Sinne. Der Name Volkswagen entspricht nicht mehr dem, was
Da,
man da bezahlen muss am
also
Ende des Tages.
da wäre wirklich mal so ein Zurück zu den Wurzeln oder
Ja.
das wäre halt mal nice, ja.
Ja.
Wie,
Aber
und wie gesagt, GTI ist ja jetzt auch kein Standardfahrzeug, was irgendwo,
genau.
aber so wie früher der Golf, das wäre halt wieder nett, ja.
Das ist richtig. Gerade
Aber,
wenn man
ja.
von den Standardmodellen spricht,
Genau,
genau. Nicht
ja.
von den GTI-Modellen, weil das
Nein,
spricht dann eine
ein
ganz
Standard.
andere Klientel an. Aber es ist leider nicht so. Aber wie gesagt, abgesehen von der Preisgestaltung weckt das Fahrzeug bei mir zum Beispiel sehr starke Emotionen. Gerade jetzt das Tornado Rot, das sieht sehr, sehr schön aus. Ja.
Ja, ich würde es alle also auch gerade auf den Pressefotos oder so sieht das ganz gut aus. Ich würde es jetzt nicht als Daily Driver fahren wollen, weil Rot da nicht meine Farbe ist.
Dann musst du dich für das exklusive Grün entscheiden, was auch sehr schön aussieht für die Edition 50. Sieht
Ja.
auch toll aus, ja.
Ja.
Das Rot fällt natürlich auf, ne? Das ist klar.
Ja, für mich ist das immer so Feuerwehrauto.
Ja.
Das macht mal Spaß, aber das wollte ich jetzt nicht jeden Tag fahren. Aber das ist
Rot,
ja Geschmackssache. Wie gesagt,
Rot
das ist halt
steht auch
meins.
nicht jedem Auto. Das ist ganz klar.
Ja, früher habe ich auch immer gesagt, Farbe, Auto ist so eigentlich scheißegal, aber mittlerweile, also wie gesagt, mir ist die Farbe auf dem Auto eigentlich wirklich egal. Ich würde mich jetzt nicht bewusst für das Rot entscheiden,
Ja.
aber mein Gott, wenn das Angebot unschlagbar ist, dann nehme ich halt auch den roten. Ja, also
Ja.
das ist jetzt für mich nicht irgendwie eine von den Top 5 Dingern, die mein Auto erfüllen muss, was ich kaufe. Ich kaufe ja in der Regel sowieso nicht neu. Ja, also von daher, ja, bin ich da sowieso von vornherein ein bisschen flexibler. Wie gesagt, wenn das Angebot unschlagbar wäre, würde ich auch ein rotes Auto kaufen. Ja, zur Not nimmst du zu Hause die Sprühdose in die Hand, ja, und haust dann eine andere Farbe drauf. Ja,
Ja.
würde ich jetzt auch nicht machen, aber.
Ja.
Aber ja. Aber es sieht gut aus. Würde bestimmt mal Spaß machen. Aber in die Garage stellen würde ich mir so jetzt nicht, ja. Der ist dann doch ein bisschen zu auffällig mit der Farbe.
Ja, klar. Also ich würde mich wahrscheinlich dann auch für die grüne Farbe entscheiden. Das sieht auch sehr, sehr schön aus und
Das Grün habe ich noch gar nicht gesehen, ja.
das ist dann sehr salonfähig. Geht fast ins Schwarze rein, wenn du so ein paar
So
Lichteinstrahlungen.
dunkel.
Ja, also so,
Ah, ist schön, schön, schön.
so dunkler als Racing Green, sage ich jetzt mal. Wenn du so helle Lichteinflüsse hast oder bei hellem Tageslicht, was wir ja durchaus haben, sieht man das Grün noch stark, aber ich denke, im Herbst und im Winter denkt man, das ist ein schwarzes Auto. Oft auf den ersten Blick.
Oh, das könnte dann schon eher eine Farbe sein, ja.
Ja, es ist auch eine angenehme Farbe. Ja. Aber okay, das nur so als Gag in Anführungsstrichen. Es war ein schönes Event und es hat mich doch.
Hast du drin gesessen?
Es gab auch eine Ausfahrt. Leider
Ausfahrt
nicht
gab es da.
lange genug. Ich hätte da gerne mehr mitgetan, mehr
Was
mitgefahren.
sagst du zum Lenkrad?
In Bezug auf was? In Design oder wie sich das verhält vom Handling her?
Von der Bedienung her für das Fahrzeug. Weil auf Bildern siehst du es schlecht, aber das hat eigentlich so einen recht vernünftigen Eindruck gemacht. Waren da
Erinnert mich so
irgendwie
ein.
jetzt groß, also so kapazitive Buttons oder so? Nö, oder? Das war doch wirklich.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Skoda-Geschichte, dass man jetzt wieder mehr zurückgeht zu Touch, nicht zu Touch, sondern zu haptischen
Buttons. Weg vom Touch, genau, sehr gut.
Skoda hat es ja vorgemacht. Ich habe mich allerdings, das war eine halbe Stunde Ausfahrt, da kann man kein objektives Bild über das Fahrzeug erlangen. Und ich habe mich da ehrlicherweise mehr auf die Motorleistung und auf das Ansprechverhalten konzentriert.
Und so ein bisschen den Sound wahrscheinlich.
Ja, genau, hat ja eine AK-Abgasanlage drin. Und das ist ja beeindruckend, das weckt ja auch Emotionen. Und es gab dann auch eine Ausfahrt durch einen Tunnel. Und was macht man im Tunnel? Man macht die Fenster runter und hört sich das Ganze an. Es war eine schöne ausgewählte Strecke vom Instructor sozusagen. Und da konzentriert man sich natürlich mehr auf das Ansprechverhalten, was die Charakteristik des Fahrzeuges ja auch ausmacht. Ich will ja nicht unbedingt in erster Linie schauen, wie da mein Entertainment-System funktioniert. Ich will ja gucken, was das GTI oder die Charakteristik vom GTI ja ausmacht.
Ist es überhaupt eine? Oder haben sie dann
das nur andere kommt das danach. Emblem
drauf?
Das andere kommt danach, sage ich jetzt mal. Aber haben sie gut gemacht. Und ich hatte Gänsehaut, ich hatte Emotionen. Und das ist das, was ich auch bei einem Fahrzeug haben will. Und ich sage ja immer Gänsehaut und Emotionen. Da kommt es nicht in erster Linie darauf an, wie teuer ein Fahrzeug ist. Ich kann auch in einem Gogo-Mobil oder in einem in einem VW-Käfer Emotionen haben. Da bin ich von mehreren Seiten bespielbar sozusagen. Das ist mir relativ egal. Ein Fahrzeug kann aus verschiedenen Richtungen Emotionen wecken. Und das muss jetzt nicht der hohe Preis sein und so weiter und so fort. Das können auch ganz viele andere Dinge sein. So bin ich da gestrickt. Auch ein Smart kann Emotionen wecken. Kommt immer darauf an, was es für ein Modell ist, wie er ausgestattet ist. Ja, da sind viele Dinge, die da eine Rolle spielen. So ist es. Das zum kleinen Autoblock. Schön, schön. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin noch da, ja.
Ich dachte, du bist jetzt aus der Leitung
geflogen. Mehr kann ich dazu nicht beitragen.
Ach so, ja, gut. Wie gesagt, ich war auch nicht beim Hauptevent eingeladen. Das war ein Zeitevent. Das Hauptevent wäre mir auch zu weit gewesen. Das war am Nürburgring, das Event. Und ich war halt nur bei einem der vielen Zeitevents eingeladen. Ja, schön, schön. Immerhin, da hast du recht. Ich hätte das Ding gerne mitgenommen, aber das wollten sie dann auch nicht.
Stell dir vor, das hätte jeder, der da gewesen wäre, hätte einen mitbekommen. Ne?
Nein, es gab aber ein schönes Goodie-Bag. Es gab eine GTI-Mütze, es gab ein T-Shirt, es gab ein Schlüsselband mit GTI-Logo. Das war ganz nett. Also auch hochwertiges Merchandise, jetzt nicht so Schnulli-Bulli-Kram zum Mitnehmen. Es war schon sehr, sehr hochwertiges Zeug, was man da bekommen hat. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Und direkt eine Stunde später hat man das Zeug schon auf eBay gesehen. Das fand ich dann ein bisschen fragwürdig. Das muss man jetzt nicht unbedingt machen. Und auch zu Scalper-Preisen, sage ich jetzt mal. Das finde ich dann nicht schön. Gut. Dann kommen wir doch zum Gadget der Woche. Jetzt muss ich doch glatt mal ins andere Dokument schalten. So. Es ist ein Produkt aus dem Hause Satechi oder Satechi. Die Geister streiten sich immer noch, wie man das korrekt ausspricht. Aber ich sage mal Satechi. Und es ist das erste explizite Produkt für den Mac Mini M4, was ich derzeit getestet habe. Es gibt ja auch viele Sachen, die auch oder modellübergreifend funktionieren etc., ist ja kein Geheimnis. Aber das ist der Mac Mini M4, wie nennen sie es so schön, Satechi Stand and Hub für Mac Mini M4. Und da ist Name Programm und man muss dazu sagen, Satechi ist nicht neu in dem Business. Es gab ja auch schon so Untersetzer für den alten Mac Mini, also für den M1, M2 etc. und auch sogar schon für die Intel-Modelle. Diese Untersetzer-Geschichte hat schon Tradition bei Satechi. Jetzt sage ich selbst Satechi, jetzt bringt das selbst durcheinander. Egal. Jedenfalls, das hat Tradition. Und sie haben da schon eine gewisse Erfahrung mit. Und erst haben sie vor zig Jahren damit angefangen, Untersätze rauszubringen, wo man halt nur Anschlüsse auf der Vorderseite hat, inklusive SD-Kartenleser. Und dann gab es evolutionäre Weiterentwicklungen, wo man dann auch ein NVMe-Slot eingebaut hat. Das gab es halt, wie gesagt, auch für die normal oder für die alten Mac Minis in Anführungsstriche. Und da der alte Mac Mini ja auch genauso groß ist von der Standfläche wie der Mac Studio, konnte man die oder kann man die auch für die Mac Studio und Mac Studios weiterverwenden. Das nochmal so zu kurz zur Erklärung. Und der Mac Mini M4 hat sich ja von der Standfläche drastisch verkleinert und letztendlich musste man da auch einen neuen Untersetzer auf den Markt bringen. Und das haben sie auch getan und ich habe das Ding auch getestet. Das Muster hat mich relativ spät erreicht, in Anführungsstriche, weil das Produkt ist schon relativ lange am Markt, auch speziell in anderen Ländern schon länger am Start, aber mich hat es halt relativ spät erreicht. Deswegen komme ich auch logischerweise erst später dazu, darüber zu sprechen. Und was sehen wir? Wir sehen einen Untersetzer in der exakten Größe wie der Mac Mini M4. Wir haben ein fest verbautes Verbindungskabel, was sehr, sehr hochwertig ist, mit Steckerkappen aus Alu, also das bewährte Satoshi-Design, mit Nylon umwoben, also sehr, sehr hochwertig, wie wir es eigentlich auch bei anderen Produkten kennen. Und wir haben das Problem des Ein- und Ausschalters gelöst, relativ elegant gelöst. Man hat einfach auf der Rückseite eine Aussparung gelassen, wo man den Mac Mini dann ohne Probleme ein- und ausschalten kann, ohne dass man ihn hochnehmen muss, weil er ja logischerweise auf dem Untersetzer steht. Also alleine schon für alle diejenigen, die jetzt Probleme haben, das Ding mal kurz anzuheben und da eine Lösung haben wollen, alle diejenigen sollten sich mit dem Untersetzer beschäftigen. Aber das ist jetzt ja nicht der einzige Vorteil. Wir haben auf der Vorderseite zweimal USB-A 3.2 Gen 2, 10 Gigabits. Und wir haben einmal USB-A 2.0. Warum man jetzt nicht alle drei Anschlüsse mit der gleichen Geschwindigkeit belegt hat, das ist jetzt fraglich, ist nach meiner Meinung ein kleiner Kritikpunkt. Und es ist für mich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung oder es spielt in meinen persönlichen Use Case rein, auch ein Nachteil, dass man USB-A-Anschlüsse auf die Vorderseite gelegt hat. Es gibt wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Anwenderinnen und Anwender, die noch alte USB-A-Kabel haben oder Geräte mit USB-A haben. Und die möchte Satoshi damit auch wahrscheinlich ansprechen mit dem Produkt. Keine Frage. Die sind ja wunderbar aufgehoben. Die können ohne weiteres logischerweise ihre USB-A-Kabel da vorne reinstecken. Ich persönlich, der zu 99% seine Infrastruktur auf USB-C-Ports umgestellt hat, dem ist da jetzt nicht so weitergeholfen mit. Und es würde auch schöner aussehen, wenn man die gleichen Anschlüsse hätte, wie der Mac Mini ohnehin schon auf der Vorderseite hat, also optisch, also USB-C-Ports, würde wesentlich schicker aussehen, designtechnisch. Aber vielleicht kommt ja noch irgendwann eine Variante davon raus, wo man dann auf der Vorderseite auch USB-C hat. Wie gesagt, was für mich ein Nachteil ist, muss jetzt nicht für andere ein Nachteil sein. Im Gegenteil, das kann für andere ein Vorteil sein. Das ist mein persönlicher Use Case und hat jetzt nichts mit einem technischen Nachteil zu tun, sondern es ist nur eine Darreichungsform, mit der ich anschlusstechnisch nichts anfangen kann. Aber mit dem nächsten Punkt kann ich sehr viel anfangen. Das ist nämlich der SD-Karten-Slot. Das Ding hat ja, der Mac Mini hat ja leider keinen SD-Karten-Slot und mit dem Untersetzer hat man einen SD-Karten-Slot, der auch UHS-II spricht, also der ist schon flott dabei. Und der nächste Punkt ist für mich auch ganz wichtig. Wir haben einen NVMe-Slot eingebaut, wo ich aktuelle NVMe-Slot-Standards einbauen kann von 2230 bis 2280. Also man hat den kompletten Range abgedeckt von den Standard-NVMe-Modul-Standards. Und somit kann man im Handumdrehen sein Mac Mini mit einer handelsüblichen NVMe erweitern. Allerdings gebe ich zu bedenken, das Ding basiert auf USB 4. Ihr braucht da keine High-End-NVMe-SSD reinzustecken, weil das bekommt ihr sowieso datentransfertechnisch nicht über den Port. Also eine solide Standard NVMe SSD reicht ja vollkommen aus. Da muss jetzt nichts mit PCI Express 5.0 Kompatibilität reingesteckt werden. Eine solide, schnelle Standard NVMe reicht ja vollkommen aus. Das nur mal so als Hinweis dazu. Weil, wie gesagt, das kann nicht über den Standard abgewickelt werden oder dargestellt werden. Ja. Ein rundes Produkt, gerade für mich, der einen M4 im Standardmodus betreibt oder in der Baseline-Ausstattung hat. Mein Mac Mini M4 hat nur 256 GB SSD und damit kann ich doch schon mehr mit anfangen, indem ich das Ding mit dem NVMe-Port oder mit dem NVMe-Untersetzer erweitert habe. Ja, schönes, rundes Produkt. Mhm. Und es ist ja auch noch was Neues von Satoshi vorgestellt worden für den Mac Mini. Das ist auch noch im Zulauf. Auch ein sehr spannendes Produkt im Bereich NVMe-Technik. Und das werde ich demnächst auch testen. Das nur so als kleinen Teaser. Wird noch ein bisschen dauern, vermute ich. Aber vorgestellt hat es ja Satoshi schon, aber leider noch nicht bei uns lieferbar. Tja, das dazu. Jo, haben wir es doch.
Ja, will ich mal drauf tippen, oder? Passt.
Ja, kurz und bündig, 1,25.
Ja, ich habe eigentlich mehr so gemeint mit passt, das, die Zeit, die wir im Auge hatten.
Ach so, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Ja, nee, passt alles.
Wunderbar. Ah ja, passt.
Mittendrin.
Mittendrin statt nur dabei.
Genau.
Unsere Standardfloskeln fallen ja auch zum Schluss der Sendung nicht unter den Tisch. Okay, ich würde sagen, aufgrund dessen machen wir das Ding dicht, bevor wir noch mehr dummes Zeug erzählen.
Ja.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder. Nach der Hitzewelle, die ja wirklich dann auch am nächsten Wochenende laut Herrn Kachelmann wieder abgeklungen ist, hören wir dann uns am kalten nächsten Wochenende wieder.
In neuer Frische dann, ja.
In neuer Frische, im wahrsten Sinne des Wortes.
Jo.
Bis dann. Also, bis dann. Tschüss. Jo,
tschüss.